So, schönen Nachmittag zur heutigen, ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung. Ich weiß nicht, ob Sie die unbedingte Universität von Derrida kennen. Da spricht Derrida davon, dass man eigentlich in der Situation des Professors, ich bin das noch nicht, aber ich zitiere das trotzdem, eigentlich so etwas wie eine Professio oder eine Confessio abliefern soll, nämlich ein Eingeständnis, ein Bekenntnis, wie Derrida das formuliert. Wir haben heute Quine an der Reihe und ich muss bekennen, dass das nicht mein Spezialgebiet ist. Also ich habe die letzten 10, 15 Jahre eigentlich nur Heidegger und Derrida gelesen und bin irgendwie zwangsbeglückt mit dieser Vorlesung irgendwie dazugekommen, analytische Philosophie mir anzueignen. Darf nicht so sexy Sachen machen mit der Geralt, also so Sire, Derrida etc. Es ist wahrscheinlich meine katholische Erblast, dass ich das irgendwie das Kreuz auf mich nehme. Bist du eigentlich katholisch?
War.
Da sieht man, also die Diskrepanz, also beim Tiroler wirkt es irgendwie länger nach. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen heute Quine näher bringen. Wenn Sie mehr wie die Seiten im Reader gelesen haben, sind Sie Spezialisten, ansonsten sind wir gleich. Also das werden Sie dann gleich merken. Das ist ungefähr das Niveau, in dem sich jetzt die Vorlesung bewegt. Ich werde bei ein paar Punkten sagen, das diskutieren wir nicht länger, weil ich mich auch nicht auskenne. Bei anderen Sachen werde ich Ihnen sagen, was ich irgendwie dazu denke. Aber ich habe mich bemüht, das irgendwie zusammenzustellen. Ich habe bei keiner Vorlesung so lang gebraucht. Das war irgendwie fatal, weil ich am Wochenende gern was anderes gemacht hätte. Aber trotzdem hoffe ich, dass das jetzt irgendwie zu Ihrem Geschmack oder dem Geschmack adäquat. Ganz kurz, wir haben da die Überschrift analytische Sprachphilosophie, wir haben das schon mehrmals gebracht. Man könnte Quine eigentlich zu einer sprachanalytischen Philosophie der idealen Sprache zählen, also der diesen Strang Wittgenstein 1 logischer Empirismus weiterführt. Schüler von Quine, zum Beispiel Davidson, führen die analytische Philosophie noch einmal weiter, dass sie in so etwas wie postanalytische Philosophie münden. Das heißt, wir haben jetzt in der analytischen Philosophie diesen idealen Zweig gehabt mit Wittgenstein 1 und heute Quine, aber auch diesen Strang der normalen Sprache mit Wittgenstein 2 und das letzte Mal mit Searle und Austin oder Austin und Searle. Um was wird es heute gehen? Zuerst möchte ich Ihnen, da bin ich noch halbwegs firm, einen biobibliografischen Überblick geben über Quine. Dann möchte ich kurz skizzieren, inwiefern sich Quine von den klassischen Positionen des logischen Empirismus distanziert und so etwas wie einen Holismus, den man auch semantischen oder epistemologischen Holismus nennen könnte, forciert. Ich möchte drittens darauf eingehen, was Quine unter radikale Übersetzung versteht. Das ist im Grunde im Reader auch drinnen, den Sie, also den Text, den Sie lesen sollen. Und zum Schluss möchte ich auf diese Momente der Unbestimmtheit eingehen. Das wird die Unbestimmtheit Übersetzung betreffen. Da nehme ich Punkte vom dritten Part auf, beziehungsweise die Unbestimmtheit des Bezugs und die Unbestimmtheit wissenschaftlicher Theorien. Also da wird das Ganze enden. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch Literaturhinweise geben. Zum biobibliografischen Überblick. Zunächst mal der Name, vielleicht ist das auch ganz interessant, also weil ein Teil von der Mutter und ein Teil vom Vater stammt und er irgendwie von seinem Freund nur Fan gerufen worden ist, also Willard Van Orman Quine. Da gibt es einen witzigen Briefwechsel zwischen Carnap und Quine und wo immer dir Ban oder Fan irgendwie Quine so angeredet wird. 1908 geboren, hat das berühmte Oberlin College in Harvard besucht, ist dort dann auch mit den Disziplinen der Mathematik und Logik vertraut gemacht worden und auch mit der Philosophie, kam aber stärker von diesem logischen bzw. mathematischen Zweig. War Schüler von Whitehead, den wahrscheinlich einige von Ihnen kennen, der diesen berühmten Spruch getan hat, dass alle Philosophien nur Fußnoten zu Platon sind. Davon merkt man der Quine eigentlich wenig, weil er eigentlich erst mit Frege anfängt zu philosophieren. Quine hat sich damals und einen Großteil seiner Lehrtätigkeit mit diesen logisch-mathematischen Themen befasst, hat darüber auch seine Dissertation geschrieben. Dort ging es näher um eine Auseinandersetzung mit Russell, beziehungsweise eben die Einwirkungen der Logistik, der Logizität auf die Philosophie. Nach seiner Dissertation besucht er Europa, kommt hierher nach Wien, lernt Gödel, aber auch Feigl, Schlick und Carnap kennen. Also von Wien geht es weiter nach Prag, dort hat Carnap unterrichtet. Wen er nicht trifft, trotz Briefe, und wen er gern getroffen hätte, wäre Wittgenstein, der hat angeblich auf seine Briefe nicht geantwortet. Er fährt dann weiter nach Polen und trifft in Warschau Darski. Carnap und Darski verhilft er auch, nachdem diese aufgrund ihrer jüdischen Abstammung im Dritten Reich verfolgt worden sind, zur Einreise in den USA, und Carnap und Darski werden dort ja auch lehren. Ab 1940 wird Quine Professor in Harvard, also durchläuft dort alle Stationen, nachdem er dissertiert hat, und bleibt dort bis 1978 tätig mit kurzen Forschungsaufenthalten, unter anderem in Oxford. Eine Unterbrechung erfährt seine Lehrtätigkeit natürlich auch durch den Krieg. Von 1942 bis zum Kriegsende ist er bei der US Navy engagiert, und zwar nicht irgendwie als Kanonenkugelmeister oder sonst was, sondern als Kryptologe. Also das ist irgendwie das Fremdwort dafür, dass er zuständig war, Codes zu entwickeln, also Geheimschriften, beziehungsweise zu entschlüsseln. Wir werden dazu, also offensichtlich gab es da gewisse Nachwehen auch bei dieser radikalen Übersetzung, so ein Thema, für das Quine offensichtlich sich interessiert hat. Angeblich hat er aber keine Geheimbotschaften entschlüsselt, also insofern werden wir auch die radikale Übersetzung ein bisschen kritisch beäugen müssen. Gut, ansonsten gab es nichts Aufregendes, zumindest habe ich nichts gefunden, also zweimal geheiratet, 4 Kinder und so Sachen, aber das habe ich ausgelassen, 2000 in Boston friedlich verstorben. Zu seinen Werken, ganz bekannt ist der 1951 publizierte Aufsatz Zwei Dogmen des Empirismus. Der findet sich in der Aufsatzsammlung Von einem logischen Standpunkt aus. Leider Gottes nicht mehr auf Deutsch erhältlich momentan. Das Ganze findet sich aber englisch im Netz, und ich werde heute kurz auf diesen ersten Aufsatz versuchen einzugehen. 1960 publiziert er sein Hauptwerk Word and Object, also woraus wir ja dieses zweite Kapitel haben, und infolgedessen erscheinen mehrere Aufsatzsammlungen und weitere 3 Bücher. Also 4 Bücher, also Monographien hat er geschrieben und mehrere Aufsatzsammlungen. Und man kann zu Recht behaupten, dass Quine einer der meistdiskutiertesten und meistgelesensten Philosophen in Amerika beziehungsweise in dieser analytischen Tradition ist. Womit ich davor kokettiert habe, dass ich selbst kaum Quine kenne, beziehungsweise nur also diesen Aufsatz der Two Dogmen, beziehungsweise Wort und Objekt, das soll Sie nicht dazu verleiten, Quine nicht zu lesen. Ich finde es sehr problematisch, und da nehme ich mich natürlich nicht mit aus, dass wir hier in Wien eine relativ einseitige Ausbildung manchmal bekommen. Also wenn man auf dieser kontinentalen Schiene ist, ich habe davor gesagt, dass ich 10, 15 Jahre Heidegger gelesen habe, dann schaut man kaum, was daneben passiert. Ich finde, dass es sehr, sehr nützlich wäre und hilfreich, um wirklich einen Überblick über die Philosophie zu kriegen, sich gerade im ersten Abschnitt oder im Bachelorstudium, in dem Sie sich ja befinden, sich möglichst viel anzuschauen und möglichst unvoreingenommen und ohne Scheuklappen sich auch unterschiedliche Traditionen anschauen. Und wir wollen das ja auch Ihnen bringen, dass wir zwar, also wir kommen zwar aus dieser kontinentalen Tradition, möchten aber auch diese analytische Seite, so gut wir es eben können, berücksichtigen. Gut, nun zum ersten thematischen Schwerpunkt. Der Kreis vor allem jetzt um die 2 Dogmen, also um diesen Aufsatz, nämlich es geht um den Punkt, worin sich Quine von seinem Lehrer oder seinem in gewisser Weise philosophischen Mentor Kanat absetzt, beziehungsweise worin er eine wesentliche Weiterentwicklung seiner Position gegenüber des logischen Empirismus sieht. Dieser Aufsatz der zwei Dogmen hat eingeschlagen wie eine Großbombe in diesen philosophischen Diskurs und wird auch heute noch rege diskutiert. Was da noch mit reinkommt, ist, dass mit diesem Aufsatz bestimmte Grundpositionen der philosophischen Tradition nicht mehr haltbar sind. Und zwar auf die beiden Aspekte möchte ich eingehen, und das mache ich wirklich recht kurz, nämlich, dass die Grundannahme des logischen Empirismus nicht haltbar sei, dass eine strikte Distinktion, eine strikte Trennung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen aufrechtzuerhalten ist. Sie kennen die Trennung von Kant wahrscheinlich in der Kritik der reinen Vernunft. Dort differenziert Kant zwischen analytischen und synthetischen Urteilen. Was ist damit gemeint? Analytische Urteile sind Urteile a priori, das heißt, das sind solche Urteile, in denen das Prädikat im Subjekt schon enthalten ist. Also Kants Beispiel dort ist, alle Körper sind ausgedehnt. Im Begriff des Körpers ist das Ausgedehntsein schon drinnen. Oder ein anderes Beispiel, das immer wieder zitiert wird, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer. Im Begriff des Junggesellen ist genau dieses Verständnis von unverheirateter Mann drinnen. Synthetische Urteile hingegen betreffen ein Tatsachenwissen, ein Wissen, das a posteriori, also im Nachhinein, vonstatten geht, das eben mit einem Weltwissen korrespondiert, zum Beispiel alle Junggesellen sind schlecht rasiert. Also das können Sie nur verifizieren, wenn Sie Junggesellen sehen und denen auch jetzt eine schlechte Rasur unterstellen. Nun behauptet Quine, dass diese Trennung nicht aufrechtzuerhalten ist. Wie er das im Einzelnen begründet, erspare ich Ihnen, aber es wäre, glaube ich, ein interessanter Aufsatz für die Argumentationstheorie, sich nachzuschauen, wie das vonstatten geht. Quine nimmt nämlich oder zeigt auf, dass der Begriff der Analytizität, dass ich es rauskriege, zirkulär bestimmt wird, nämlich dass der nur auf den Begriff der Synonymität zurückgreifen kann. Das heißt, dass dieser Begriff vorausgesetzt wird, und auch umgekehrt. Also hier gibt es so eine Art zirkuläre Begründung und die Konsequenz, die er daraus zieht, ist, dass eine Trennung eben zwischen einem a priorischen Bedeutungswissen und einem a posteriorischen Weltwissen nicht trennscharf differenziert werden kann. Also das ist die Conclusio aus diesem Argument. Ich möchte mich jetzt, auch weil ich es Ihnen, das muss ich ehrlich sagen, im Detail nicht aufzeigen kann, beziehungsweise das einfach auch länger bräuchte, warum das vonstatten geht, aber lesen Sie sich den Aufsatz durch. Was Sie mitnehmen sollen, ist einfach, dass diese Trennung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dass das natürlich auch Auswirkungen auf jeden transzendentalen philosophischen Anspruch hat. Also mit diesem Argument, oder wenn man dem folgt, dann hat ein gewisser Kritizismus kantianischer Prägung neben dem logischen Empirismus, der zwischen logischen und empirischen Sätzen ja unterscheidet, keinen Halt mehr. Also diese Trennung ist nicht trennscharf zu machen. Das zweite Dogma, das Quine destruiert, ist von der Argumentation einsichtiger und darauf werden wir uns jetzt beziehen müssen. Nämlich, Quine behauptet, dass nicht jede sinnvolle empirische Aussage auch unmittelbar oder jede sinnvolle einzelne Aussage empirisch verifiziert werden kann. Das heißt für ihn, dass selbst einfache Sätze wie zum Beispiel Kupferoxid ist grün, so etwas wie einen Hintergrund voraussetzt. Also ich muss wissen bei diesem Beobachtungssatz, was Kupferoxid ist, also ich muss mich irgendwie mit der Theorie der Chemie auseinandergesetzt haben. Ich muss aber auch grün im Gegensatz zu anderen Farben abgrenzen können. Das heißt für Quine, dass eine empirische Erfahrung niemals allein durch einen isolierten einzelnen Satz begründet werden kann, beziehungsweise formuliert werden kann, sondern eben einen Gesamthintergrund einer Theorie voraussetzt. Also empirische Sätze sind immer rückgebunden an eine Gesamttheorie. Das heißt, als erkenntnistheoretische Konsequenz, wenn es hier Unstimmigkeiten gibt oder das Kupferoxid mal nicht grün wird oder wenn ich diesen berühmten Schluss, also Sokrates ist der Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich, wenn es hier eine Ausnahme gibt, muss ich die gesamte Theorie versuchen umzumodeln. Also ich kann nicht sagen, ja, da gibt es halt irgendeine Ausnahme, sondern ich muss quasi bei dieser empirischen Beobachtung ein ganzes Netz an Sätzen mit berücksichtigen, um das aufrecht zu erhalten. Ist der Punkt irgendwie halbwegs plausibel geworden? Also ich versuche den jetzt noch näher zu erläutern. Diese Position nennt man normalerweise eine holistische Position. Das heißt also, dass das To Holland, das Ganze oder Hollos Ganz, der Hintergrund für eine empirische Beobachtung bildet. Quine führt hier das Kontextprinzip, das normalerweise Frege zugeschrieben wird, aber vor allem Wittgenstein II ausformuliert hat, in einer bestimmten Art und Weise weiter. Eine Aussage, um das noch einmal zu wiederholen, erhält nicht isoliert Bedeutung, sondern nur innerhalb eines Systems vor dem Hintergrund einer Ganzheit der Sprache. Quine schreibt in Wort und Gegenstand, aus den Verknüpfungen von Sätzen mit Sätzen ergibt sich ein gewaltiges Gebilde aus Wörtern, das vor allem als Ganzes mit nichtverbalen Reizen, da meint er immer dieses empirische Moment, auf mannigfache Weise verbunden ist. Also das heißt, wir haben es hier permanent mit empirischen Sätzen zu tun, die nur vor dem Hintergrund einer Gesamttheorie zur Geltung kommen oder, was wir jetzt gleich sehen werden, dass empirische und logische Sätze ineinandergreifen. Also es gibt hier nicht diese scharfe Trennung, sondern eben ein Ineinandergreifen von beiden Varianten. Die Konsequenz ist, dass eben nichtverbale Sätze oder empirische Sätze aus diesem Universe of Discourse verstanden werden müssen, aber auch, und das ist wahrscheinlich weniger einsehbar, dass logische Sätze nicht außerhalb von diesem Netzwerk stehen und dadurch auch modifiziert werden können. Also es gibt nicht eine eherne, zeitlose, invariante Logik, sondern die Logik ist in einer bestimmten Art und Weise für Quine auch wandelbar. Auch wenn er immer wieder betont, das werden wir aus pragmatischen Gründen nicht machen oder höchst selten machen, aber wir kennen ja im Laufe der Wissenschaftsgeschichte beispielsweise genau solche starken Wechsel in den Paradigmen, also richtige Brüche, wo quasi das ganze logische Netz auch einer Wissenschaft überarbeitet werden musste. Also denken Sie an Einsteins Relativitätstheorie oder an Gödel, der eine Grundlagenkrise in der Mathematik ausgelöst hat, etc. Also hier geht es darum, aufzuzeigen, dass eben die empirischen Sätze rückgebunden sind an ein System, aber auch logische Sätze, die quasi so Kernsätze eines Systems ausmachen, sind eben nicht unverrückbar, auch wenn sie quasi selten verändert werden, sind sie immer oder stehen sie prinzipiell in der Möglichkeit, eben auch wandelbar zu sein. Dazu Fragen? Gut, wenn man die Position von diesem semantischen und epistemologischen Holismus zusammenfassen möchte, könnte man das wie folgt auf den Punkt bringen, dass eben die Reaktion auf nichtverbale Reize nur vor dem Hintergrund einer Gesamttheorie vonstatten gehen kann. Das heißt, ein Mensch, der eine empirische Äußerung formuliert, kann das nur vor dem Hintergrund einer Sprache. Und die Wahrheit oder die logische Richtigkeit eines Satzes ergibt sich nur aus der Gesamtheit einer Theorie. Und diese logische Richtigkeit oder die logischen Kernsätze sind auch einer Modifikation oder können einer Modifikation ausgesetzt sein. Die Konsequenzen einer holistischen Position Quine'scher Prägung sind eklatant. Das heißt, Es gibt seiner Auffassung nicht eine einzige Möglichkeit und vor allem nicht eine einzig korrekte Möglichkeit, Wahrheit oder Korrektheit zu definieren. Das heißt, eine Beobachtung kann durchaus im Widerspruch zu einer Theorie stehen. Wenn das aber stattfindet, muss die gesamte Theorie verändert werden, muss dieser gesamte Hintergrund revidiert werden, dass es wieder mit den Beobachtungen übereinstimmt. Und es gibt nicht nur eine Möglichkeit, quasi nicht übereinstimmende Beobachtungen in eine neue Theorie zu integrieren, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben es nicht mit einer approximativen Wahrheitsgenese zu tun, sondern wir sind permanent in Modellen, Systemen, wo wir eben so gut wie es können versuchen, empirische Begebenheiten in ein logisches System zu integrieren. Man nennt diese These auch nach dem französischen Wissenschaftstheoretiker Pierre oder François Duhem und Quine, die Duhem-Quine-These. Also wenn Sie das mal gehört haben, dann ist es eben diese Pluralität von Möglichkeiten, mit bestimmten empirischen Sachverhalten umzugehen und die in eine Theorie zu integrieren. Gut, noch ein Zitat, in dem Quine diese These untermauert. Er schreibt: Wir haben nämlich keinen Grund zur Annahme, dass Oberflächenreizungen des Menschen eine bestimmte Systematisierung zulassen, die wissenschaftlich gesehen besser oder einfacher ist als alle möglichen Alternativen. Also wir haben es immer mit einer Pluralität von Alternativen zu tun. Warum das so ist, möchte ich im vierten Abschnitt noch einmal eingängiger erklären mit diesem Moment der Unbestimmtheit. Ich komme zu diesem dritten Punkt der radikalen Übersetzung. Vielleicht schicke ich das voraus, dass der berühmteste Quine-Schüler, nämlich Donald Davidson, dieses Konzept versucht hat weiterzuentwickeln. Wenn Sie mal radikale Interpretation hören, dann ist das eine direkte Bezugnahme bis hinein in die Beispiele auf diese Überlegungen von Quine, die eben Davidson weitergebracht hat, beziehungsweise die heute normalerweise auf analytischen Kongressen rauf und runter diskutiert werden. Was ist damit gemeint oder wogegen richtet sich dieses Konzept einer radikalen Interpretation? Das ist, wie gesagt, genau dieser Abschnitt, vor allem Paragraph 7 bis 10 im Reader. Erstens versucht Quine sich von einer unkritischen, das heißt für ihn empirischen Bestimmung der Bedeutung zu entziehen. Also Bedeutung ist nicht der physikalische Gegenstand. Wir werden darauf sofort dann eingehen. Aber es ist auch eine Kritik an einer introspektiven Semantik beziehungsweise an mentalistischen Positionen. Also die Bedeutung hat ein jeder von uns im Kopf. Das wäre so etwas wie eine Idee. Also aus diesen, sagen wir für ihn, reduktionistischen oder Extrempositionen möchte Quine vorbeischiffen und wird hier im Gegensatz dazu den Begriff Stimulus Meaning einführen. Also wenn Sie sich den Text schon angeschaut haben auf Deutsch, haben das Birnbacher und Schulte mit Reizbedeutung übersetzt. Also dorthin, so meines Erachtens, das Ganze geht. Das Szenario der radikalen Übersetzung ist folgendes. Also das klingt jetzt ein bisschen großimperialistisch, aber Quine ist ja Amerikaner gewesen, also von dem her ist es ja auch irgendwo zu verstehen. Ein Feldlinguist gelangt zu einem völlig fremden und noch unbekannten Stamm im Dschungel. Also das sind so seine Beispiele und hat die Aufgabe von dieser vollkommen unbekannten Sprache, also von der es überhaupt noch keine Übersetzung gibt, auch nicht in Ansätzen, so etwas wie ein Wörterbuch oder ein Übersetzungshandbuch zu verfertigen. Also er soll mit einem fertigen Wörterbuch heimkommen und irgendwie sagen, was diese Eingeborenen, diese Ureinwohner unter diesen Wörtern verstehen. Um das noch einmal zu betonen, Radikalübersetzung heißt hier Erstübersetzung einer vollkommen unbekannten Sprache. Wichtig dabei ist, dass der Feldlinguist natürlich eine eigene Sprache besitzt. Also es geht hier bei einer Argumentation nicht um den Erstsprachenerwerb, sondern um den Zweitsprachenerwerb. Also er möchte hier klar machen, die Sprache funktioniert über bestimmte verschärfte Bedingungen dieser des Kennenlernens einer bis dato unbekannten Sprache. Also das ist nicht unwesentlich, dass wir uns das irgendwie im Hintergrund behalten. Also es geht nicht um ont- oder phylogenetische Argumentationen, es geht aber auch nicht um sprachpragmatische Untersuchungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft, sondern es geht genau um diesen Transfer zwischen einander sich nicht kennender Sprachen, um herauszubekommen, wie Sprache überhaupt funktioniert. Das ist ein Kniff, den Quine hier macht. Und man denkt natürlich unwillkürlich an seine Arbeit als Kryptologe, wo es genau darum geht, quasi Codes zu entziffern. Und die Fragestellung ist, wie bekommen wir überhaupt den Fuß in die Tür, dass wir eine fremde Sprache auch nur ansatzweise verstehen. Also das ist hier die Grundfrage, mit der sich irgendwie Quine auseinandersetzt. Wie geht dieser Feldlinguist vor? Überraschenderweise hat er dieselbe Auffassung von Sprache wie Quine und versucht es uns jetzt irgendwie deutlich zu machen. Also der begrüßt nicht die Einheimischen oder bringt ihnen irgendwelche Geschenke mit, sondern das bezieht sich auf reine Beobachterposition. Quine schreibt Folgendes: Die einzigen objektiven Daten, nach deren er, nämlich der Feldlinguist, sich richten kann, sind die Kräfte, die er auf die Außenfläche des Eingeborenen einwirken sieht, sowie das beobachtbare stimmliche oder sonstige Verhalten des Eingeborenen. Also das heißt, das Einzige, was dem Feldlinguisten irgendwie da bleibt, in seiner Tätigkeit als Wissenschaftler nachzugehen und dieses Übersetzungshandbuch irgendwie zu schreiben oder das fertigzustellen, ist, dass er schaut, welche Stimuli, welche Reize auf diese Eingeborenen einwirken, beziehungsweise welche sprachlichen Laute und Äußerungen damit korrelieren. Also das ist das Einzige, was er irgendwie hat. Also, dass eben nichtverbale Reize gewisse Reaktionen verbaler Art auslösen müssen. Und jetzt fragt sich natürlich Quine und wir mit ihm, wie lassen sich diese Korrelationen systematisch auswerten? Also wie kann da vorgegangen werden? Und Quine schlägt Folgendes vor: Wir legen das Augenmerk auf kurze Äußerungen in ganz bestimmten, klar eingrenzbaren Situationen, wo plötzlich etwas passiert. Es ist vielleicht im Dschungel ein bisschen schwierig, aber wenn man sich, ich weiß nicht, eine Gebirgslandschaft oder eine Steppe anschaut, wird es wahrscheinlich einfacher sein. Auf jeden Fall, wenn klar ersichtlich ist, dass der Eingeborene auf irgendein Vorkommnis reagiert. Und zwar das Beispiel, das da immer gebracht wird: Plötzlich hoppelt ein Kaninchen vorbei und der Eingeborene sagt, Gabagei. Also dieses Beispiel wird jetzt rauf und runter zitiert. Und nun die erste Übersetzungshypothese ist natürlich, weil man irgendwie dieses Vorbeihoppeln ja auch mitbeobachtet hat und dieses Gabagei sagen, dass jedes Mal, wenn Gabagei geäußert wird, sobald eben ein Kaninchen vorbeihuscht, kann davon ausgegangen werden, dass das so viel heißt wie Kaninchen oder siehe da, ein Kaninchen. Wobei Gabagei und Kaninchen als ein Wortsätze behandelt werden müssen. Also genau dieses Moment, dass hier ein ganzer Satz artikuliert wird und dass hier eben ein Sachverhalt konstatiert wird, ein Beobachtungssachverhalt. Nun fragt sich Quine weiter, wie können wir sicher gehen, dass jetzt mit Gabagei wirklich auch Kaninchen gemeint ist. Also er schlägt mal vor, dass man schaut, dass das in verschiedenen Reizsituationen geäußert wird, also nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir eine Zustimmung oder eine Ablehnung kriegen. Und Quine sagt, auf die Gebärden können wir uns nicht verlassen und zitiert dabei Türken und Griechen, die quasi andere Gebärden haben wie wir. Also, ich meine, das kann ich selber bestätigen, war einmal in Griechenland auf Urlaub, also nicht einmal, aber öfters, aber ich wollte dann fragen, ob ein Platz frei ist und der hat immer Nee geschüttelt und das heißt ja, also sollte man eigentlich als Philosoph wissen, wenn man Platon Dialoge liest mit Nein. Auf jeden Fall habe ich mich da nicht hingesetzt und der hat sich sehr gewundert und Quine hat offensichtlich ähnliche Erfahrungen gemacht und sagt, nein, in den Gebärden können wir uns nicht orientieren, sondern wir müssten es irgendwie anders versuchen herauszubekommen. Und er versucht dann aufzuzeigen, dass wir durch die Frage Gavagai Reaktionen erhalten. Also so in dieser kristallinen Form, wie er das irgendwie rausstreicht, also als schön abgekapseltes Experiment, kommen die Reaktionen Evet und Jok heraus. Dann fragt er sich, ja, wie gehen wir mit Evet und Jok um? Und er schreibt Folgendes. Daraufhin macht er, nämlich der Linguist, das Experiment, die spontanen Äußerungen des Eingeborenen nachzusprechen. Sofern er dadurch ziemlich regelmäßig Evet und nicht Jok erlöst, wird er dadurch bestärkt, Evet als Ja aufzufassen. Also in dem Moment, wo er quasi Zustimmung erfährt auf diese Frage Gavagai, das wiederholt, also in der Wiederholung Zustimmung erfährt, sagt Quine, können wir davon ausgehen, dass dieses Evet Ja heißt. Also das ist seine These. Gerald hat zu Recht, weil wir heute diese Vorlesung in der Früh diskutiert haben, beziehungsweise ich schließe mich dem an, gefragt, wenn jetzt die Gebärden nicht zählen, beziehungsweise als Richtschnur herhalten können, ob überhaupt Intonation, also Gavagai, ob diese vermeintliche Frage quasi universal verstanden werden kann, was ja Quine in einer gewissen Art und Weise voraussetzt. Also nur, um hier zu zeigen, dass dieses Beispiel in dieser Reduktion auch durchaus Fragen zulässt, ob die, also die quasi diese Folgerungen ein bisschen in Frage stellen. Quine, glaube ich, wird dazu äußern, dass genau die Wiederholung selbst schon immer ein Moment der Frage beinhaltet. Also wenn ich Gavagai betone oder nachhaltig unterstreiche, wird in einer gewissen Art und Weise das als Frage vorausgesetzt. Wie er das genauer fasst, versuche ich später mit dem Principle of Charity Ihnen näher zu bringen, wo genau dieses Moment einer Vorwegnahme impliziert wird. Ich habe davor schon erwähnt, dass Quine weg möchte zwischen diesen Extrempositionen einer mentalistisch konzipierten Bedeutung oder einer physikalischen. Und deswegen versucht er nun aufzuzeigen, dass die Zustimmung zu einem Satz wie Gavagai eben nicht mit diesen mentalistischen Bildern oder mit den Gegenständen zusammenhängt, sondern mit dem Reiz, dem Stimulus, den ein Sprecher gerade ausgesetzt ist. Wenn der bei Beobachtung, der diesen Satz ausspricht, ident ist, dann können wir nach Quine sagen, wir haben es hier mit einer Reizsynonymizität zu tun. Das heißt, dass Gavagai und Kaninchen denselben Reiz auslösen. Also das ist entscheidend für ihn, dass es hier genau in dieses Moment der Stimulusbedeutung geht, um eben wegzukommen, das Ganze als psychische Entität zu betrachten, also im Sinne von einer platonistischen Kaninchenidee, beziehungsweise das Ganze als physischen Gegenstand, als das tatsächliche Kaninchen aufzufassen, weil es könnte auch eine Attrappe oder so etwas sein, sondern es geht lediglich um diesen Reiz, der ausgelöst wird und um die verbale Reaktion. Und das Entscheidende ist für ihn, wie man von diesem Stimulus überhaupt zu einer Äußerung beziehungsweise zu einer Theorie kommt. Also das ist diese Art von Reduktion, die hier Quine vornimmt. bis dahin alles klar oder gänzlich dunkel?
Ja. Die Frage mit der Information, sie ist nicht universal. Das ist einfach ein empirisches Faktor.
Ja. Aber Quallen also beschäftigt sich nicht damit.
Nein, nicht nur.
Ja.
Ja. Nein, ich finde das auch, also, das, also man kann an diesem Beispiel, an der ganzen Beispielsituation extrem viel monieren. Das Beispiel selber, wie das Quallen entwickelt hat, irrsinnig Scharfsinn. Und das möchte ich auch irgendwie unterstreichen und überhaupt nicht kleinreden. Was aber problematisch ist, ist natürlich, dass auf diese Beispielsituation und diese ganzen Annahmen, die da gemacht werden, nicht ausdrücklich reflektiert wird. Also wie das eben in anderen Zusammenhängen gemacht werden könnte.
Gibt es irgendwo auch noch was über Erstspracherwerb und beziehungsweise das alles mit quasi dann auf die Übersetzung? Weil dass man diese beiden Dinge dann so ausschließt, wird, das funktioniert ja nur da, wenn du hörst, Gabagai kommt, Fragwerbe.
Ja. Also bei Quine gibt es auch Sachen zu dem Erstsprachenerwerb. Ich kann es Ihnen nachher zeigen, wo er das macht, aber nicht im Working Object. Mhm. Und quasi, wofür er bekannt geworden ist, beziehungsweise was eigentlich eine Reihe von wirkungsgeschichtlichen Anstößen ausgelöst hat, ist dieses Moment der radikalen Übersetzung. Eben bei Davidson der radikalen Interpretation und eben diese Sachen mit den Two Dogmas. Deswegen habe ich mir das jetzt auch ausgesucht, zu zeigen, worum es ihm hier geht. Also, und das andere ist nicht so spannend, also soweit ich das kenne. Gut, das lasse ich aus, was jetzt kommt, und gehe zum nächsten Punkt über, nämlich, dass es hier darum geht, Beobachtungssätze, Sie werden das eh im Aufsatz selber gesehen haben, Beobachtungssätze herauszuarbeiten, die in einer bestimmten Art und Weise Gelegenheitssätze sind, wie eben Gabagai, das eben spontan geäußert wird. Und zwar deswegen sind diese Beobachtungssätze für ihn so wichtig, weil hier eine Reizbedeutung initiiert wird, die sich trotz weiterer Informationen nicht ändert. Und das Beispiel, das Quine bringt, um zu zeigen, dass diese Beobachtungssätze eine spezifische Eigenart haben und die für ihn so wichtig sind, differenziert er zwei Gelegenheitssätze, siehe da ein Kaninchen und siehe da ein Junggeselle. Und sagt, der zweite Satz, siehe da ein Junggeselle, ist zwar auch ein Gelegenheitssatz, also wenn ich irgendjemanden herlaufen sehe und sage, siehe da ein Junggeselle, aber diese Art von Gelegenheitssatz ist kein Beobachtungssatz, weil er quasi schon ein bestimmtes Wissen im Hintergrund voraussetzt. Und er möchte auf diesen Beobachtungssatz rekurrieren, wo eine Reizbedeutung stattfindet, die eben nicht vor einem bestimmten Hintergrund geändert werden kann. Die Frage, die sie auch hier stellt, ist natürlich, gibt es so etwas wie reine Beobachtungssätze? Also bei Gabagai und Kaninchen ist es ja noch relativ schlüssig, weil wir ja wissen, was ein Kaninchen ist. Wie sieht es aus, wenn es ein Viech ist oder ein Tier, das wir überhaupt nicht kennen? Also da werden wir uns schon relativ viel schwerer tun und werden da auch nicht mehr von reinen Beobachtungssätzen sprechen. Wir können das ja auch irgendwie noch stärker thematisieren, dass wir überhaupt nicht wissen, ob es ein Tier oder sonst was ist. Also es kann ja ganz was anderes sein, sodass auch dieser Status einer neutralen Beobachtung, mit der wir quasi ohne diese Brücke eines hermeneutischen Alls auskommen, überhaupt nicht schaffen können. Was aber wichtig ist, ist Folgendes, dass Quine gar nicht so eine scharfe Trennung zwischen Beobachtungssätze als Gelegenheitssätze oder Gelegenheitssätze ohne Beobachtung irgendwie ins Treffen führen möchte, sondern was für ihn entscheidend ist bei diesen Beobachtungssätzen, ist eine enge kausale Verbindung mit den empirischen Sachverhalten, die quasi intersubjektiv beobachtbar sind. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt in seiner Theorie, nämlich er nimmt hier, wir werden das gleich sehen, den Holismus auch in einer bestimmten Art und Weise zurück. Also er versucht aufzuzeigen, dass es Sätze gibt, die quasi unabhängig von jedem Hintergrund irgendwie funktionieren, beziehungsweise uns diese Reibung mit der Wirklichkeit irgendwie anheimgehen. Das heißt, dass ich nur durch diese Beobachtung setze, also dass sich plötzlich in einer limitierten Situation etwas verändert und ich diese Veränderung mitbeobachten kann, so etwas wie eine radikale Übersetzung zustande kommen kann. Also es gibt Sätze, die eben ohne diesen großen Hintergrund auskommen. Das heißt, dass wir aber nur mit diesen Beobachtungssätzen den anderen verstehen, beziehungsweise in sein Theoriegebäude Eingang finden, beziehungsweise in sein Sprachgebäude Zugang finden. Also das ist jetzt für Quine absolut entscheidend. Und er sagt auch, dass beispielsweise unsere wissenschaftlichen Theorien, und Quine bleibt hier seit seines Lebens ein Naturalist oder Physikalist, immer wieder diese Kontrollpunkte für empirische Überprüfungen brauchen. Also es geht hier nicht quasi um einen Holismus, der unabhängig von jeder empirischen Einwirkung vonstatten gehen könnte, sondern es geht hier um Holismen in der Quine'schen Prägung, die permanent sich diesen Kontrollpunkten von Beobachtungssätzen auch stellen müssen. Quine nimmt hier als ein Wort und Gegenstand auch dieses zweite Dogma aus Two Dogmas zurück und warnt vor einem übertriebenen Holismus. Also, dass quasi das Ganze nur systemimmanent abläuft, quasi ein Formalismus letztendlich wird, ohne sich an empirischen, kausalen Zusammenhängen zu reiben. Wir werden in der nächsten Stunde den Strukturalismus sehen und ich glaube, diese Art analytischen Philosophie würde an strukturalistischen Konzepten immer wieder diese Frage richten, wie sind Sprachsysteme, Strukturen mit der Wirklichkeit oder mit empirischem Sachverhalten verbunden? Das heißt, wie hängen nicht-verbale Reize mit verbalen Äußerungen zusammen? Das, glaube ich, ist eine dieser Kernfragen, die sich Quine stellt. Und er versucht hier aufzuzeigen, wir haben es zwar immer mit einem Holismus zu tun, aber es gibt quasi Sätze, die an der Grenze sind, wo dieses System sich etabliert und an diesen Reibungspunkten sehen wir überhaupt erst, wie diese Systeme funktionieren. Und Beobachtungssätze sind quasi für ihn der Fußtritt oder diese kleinen Angriffsstellen, mit denen man irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt. Also wo man irgendwie einen Spalt aufreißen kann, zu schauen, wie Sprache funktioniert oder nicht. Das heißt eben, Sprachen sind lernbar, wir kriegen die nicht das Ganze irgendwie übergestülpt und präsentiert, Theorien sind überprüfbar, auch die müssen sich bewähren oder werden modifiziert oder ad acta gelegt und bewähren tun sie sich nach Quine immer an diesen Beobachtungssätzen. Das heißt, dass hier dieses Moment des Empirischen, der Eigenheit, des Sinnlichen, des Beobachtbaren versucht wird, auf diese Art und Weise Rechnung zu tragen. Gibt es dazu Fragen oder Einwände? Also ich finde das hochspannend. Es hat vor kurzem eine Publikation gegeben, die ich schon öfters zitiert habe, von Bertram Lipdorseel in der Welt der Sprache, wo der Strukturalismus und die analytische Philosophie verglichen wird. Und da geht es gerade darum, aufzuzeigen, inwiefern es in der analytischen Philosophie und in der strukturalistischen Philosophie Entwicklungen gegeben hat, weg von so einem holistischen Formalismus zu postformalistischen Holismen, nämlich eben, wo genau dieses Moment der Empirie, dieser Reibung mit der Welt irgendwie stärker Rechnung getragen wird. Also Holismus ja, aber nicht ein reduktionistischer Holismus, also der quasi nur das systemimmanente Walten zulässt, sondern ein Holismus, der sich immer wieder an empirischen Fakten bewähren muss. Ich lese Ihnen nur diesen Satz vor, glaube ich, der irgendwie versucht zu zeigen, wie man diese Stimulusbedeutungen der Beobachtungssätze noch fassen kann. Das ist eine Zusammenfassung. Der Begriff der Reizbedeutung, so Quine, isoliert gewissermaßen den Nettogehalt mehrerer Einzelsätze unabhängig von der Theorie, in der sie enthalten sind. Also die Theorie spielt hier nicht die erste Geige, sondern die Theorie zeigt sich quasi an dieser Reizbedeutung, und er nimmt das jetzt ein Stück weit zurück und sagt, dass diese Beobachtungssätze aber nicht gegen die Theorie sind, allerdings auch ohne Verlust dessen, was der betreffende Satz dieser ihn umfassenden Theorie verdankt. Also Beobachtungssätze sind genau dazwischen, also hier, dass sie einen Nettogehalt präsentieren, aber nicht ohne die Theorie. Durch dieses Hilfsmittel gelingt es, das Gewebe der miteinander verzahnten Sätze bis zu einem gewissen Grade Satz für Satz zu erkunden. Also hier haben wir die Möglichkeit, in diese verzahnten Sätze Eintritt zu finden, diese verzahnten Sätze ein bisschen auseinanderzunehmen und eben durch die radikale Übersetzung eine andere Sprache auch zu verstehen. Welche Probleme ergeben sich? Und dieses Moment, da wird Quine für mich jetzt wirklich spannend, indem aufgezeigt wird, dass wir es hier permanent mit bestimmten Hypothesen zu tun haben. Also wir haben gesehen, Quine ist zwar Holist, bleibt aber auch Empirist, er wird diese behavioristische Methode unterstreichen, aber er wird auch sofort zugeben, dass wir gravierende Probleme haben und dass das Ganze nicht irgendwie auf ein sicheres Fundament zurückgeführt werden kann, sondern dass wir, wenn wir diese Duane-Quine-These irgendwie ernst nehmen, permanent mit einer Unbestimmtheit auch rechnen müssen. Und diese Unbestimmtheit versucht er jetzt deutlich zu machen. Er fragt sich nämlich, wie kann der Feldlinguist sicher sein, und die Beispiele bringt er selber, dass bei Gabagai das Kaninchen gemeint ist und nicht eine Kaninchenfliege, die wir nicht kennen und quasi unsichtbar um jedes Kaninchen herumschwirrt, Kaninchenteile, also die Ohren oder irgendwie die Blume, ein Kaninchenzustand, also dass die Kaninchenmama irgendwie Junge trägt, oder das Kaninchentum, also die Klasse aller Kaninchen, so etwas wie eine platonistische Idee. Wie können wir wissen, dass der Eingeborene das Kaninchen genauso versteht wie wir? Und jetzt versucht Quine auf der einen Seite möglichst weit dorthin zu gehen, zu sagen, dass wir das annehmen müssen. Das werde ich jetzt kurz skizzieren. Und dann wird er aber, und das wird der vierte Punkt heute sein, aufzeigen, dass wir es immer mit einem Moment der Unbestimmtheit zu tun haben, die eben nicht eliminiert werden kann. Und er sagt zuerst, in dieser hypothetischen Übersetzung Gavagai mit Kaninchen zu verstehen, werden wir das an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Zeitpunkten, aber auch mit wechselnden Bezugspersonen austesten müssen. Also wir werden nicht, wenn wir einmal Gavagai hören, damit zufrieden sein, sondern um alle möglichen Störungen zu eliminieren, werden wir in vielfältiger Art und Weise eben temporale, lokale und auch personelle Änderungen vornehmen müssen, um eben das irgendwie durchziehen zu können. Und in diesem Moment versucht er irgendwie aufzuzeigen, dass es aber keine Garantie für eine korrekte Übersetzung gibt. Also es gibt hier kein offensichtliches Kriterium, schreibt er, nachdem man solche Effekte ausschalten und die eigentliche Bedeutung von Gavagai herausbekommen kann, was immer die eigentliche Bedeutung sein mag. Das heißt, Fehler und Irrtümer können zwar in dieser Versuchsreihe minimiert werden, aber gänzlich ausgeschlossen können sie laut Quine nicht werden. Also es bleibt so etwas wie eine Unbestimmtheit der Übersetzung bestehen, aber auch eine Unbestimmtheit der Bezugnahme. Also dieses Moment der Unbestimmtheit versucht Quine irgendwie offen zu halten oder stark zu machen. Worum es aber wahrscheinlich ist, dass die Übersetzung irgendwie korrekt ist, wenn wir Gavagai mit Kaninchen übertragen, versucht Quine mit dem Principle of Charity, auf Deutsch Nachsichtigkeitsprinzip, zu untermauern. Und für dieses Principle of Charity ist Quine auch sehr berühmt geworden. Das Ganze hat aber nicht er erfunden, sondern als Terminus ein gewisser Nie, glaube ich, Wilson,
der das kurz vorher eingeführt, das steht auch auf einer Fußnote, ich glaube Seite 98, weist Quine diese Referenz aus. Im Grunde ist es aber ein hermeneutischer Grundsatz, nämlich dass in jedem Verständnis oder in jedem Sprechakt, in jeder Kommunikation der andere sich verständlich machen will. Also das ist wichtig, dass es hier um den Willen einer Kommunikation geht. Quine führt das jetzt zunächst mal relativ technisch ein und ich komme dann auf dieses Principle of Charity dann exklusiv zu sprechen. Er fragt sich nämlich, können wir voraussetzen, dass beim Eingeborenen auch so etwas wie logische Verknüpfungen vonstatten gehen, beziehungsweise dass der auf so einfache logische Partikeln wie eine Konjunktion, Disjunktion oder auch eine Negation rekurriert. Also dürfen wir davon ausgehen, dass das eben auch beim Ureinwohner verwendet wird. Und Quine wird aufzeigen, dass wir gar nicht anders können, als das anzunehmen. Und er sagt kurz vorher noch, wie er darauf kommt. Das funktioniert jetzt bei ihm relativ einfach. Nämlich, wenn der Übersetzer ein kurzes Wort findet, das jeden Beobachtungssatz, der zuvor affirmiert worden ist, noch einmal gut heißt, dann wäre es dieses, wie hieß es, Ebet, dieses Ja, diese Zustimmung, und quasi in dem Moment, wo das abgelehnt wird, muss man annehmen, dass man auf eine Negation, auf dieses Ebet das nicht gestoßen ist. Bei der Konjunktion besteht das eben darin, dass man eben kombinierte Sätze billigt, also beide Teilbereiche und diese Zusammensetzung auch. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber das ist dieser technische Teil, der im Hintergrund ist und wo es ihm vornehmlich um die logischen Verknüpfungen geht. Was dieses Principle of Charity im Grunde aussagen will, ist, dass wir bei jeder Übersetzung dieses Moment einer nachsichtigen oder wohlwollenden Interpretation annehmen müssen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der andere uns etwas mitteilen will. Das heißt, dass er uns etwas Bestimmtes sagen will, dass er sich nicht permanent widerspricht. Also nicht, dass er jetzt einmal den Hasen als Gabagei und dann als Mudelmudel oder so bezeichnet, sondern dass es irgendwie eine gewisse Konsistenz hat und dass er natürlich den Feldlinguisten nicht permanent an der Nase herumführt. Also wenn er sich immer einen Scherz draus macht und dem immer irgendetwas Falsches sagt, also jeder, der eine Fremdsprache kennt, weiß, dass es manchmal mit einem passiert wird, es ist manchmal lustig, manchmal weniger lustig und man blamiert sich mitunter, aber man muss davon ausgehen, dass diese Versuchsperson, die der Feldlinguist mit dem Gabagei irgendwie gefunden hat und wenn das an mehreren probiert wird, dass die quasi konsistente Sätze formulieren, die eben nicht uns permanent in die Irre führen wollen. Er schreibt da, und das wäre dieses Principle of Charity, die durchaus vernünftige Annahme, die hinter dieser Maxime steckt, ist, dass die Dummheit des Gesprächspartners, also es ist nie von Quine die eigene, sondern des Gesprächspartners, über einen bestimmten Punkt hinaus weniger wahrscheinlich ist als eine schlechte Übersetzung oder ein abweichendes Sprachverhalten. Also in dem Moment, wo wir es eben nicht mehr mit konsistenten und wahren Sätzen zu tun haben, also wir müssen quasi annehmen, dass wir es permanent mit wahren und konsistenten Sätzen zu tun haben, sobald das nicht passiert, haben wir keine Chance mehr, eine andere Sprache laut Quine zu verstehen.
Ich habe mich schon beim Lesen des Textes gefragt, inwiefern dieser Text überhaupt philosophisch ist, weil Quine beobachtet selbst die Sprache oder lässt die Sprache ganz genau beobachten, wo es Probleme gibt, lässt er nachmessen, Vergleichsbeobachtungen machen, dann kommt er zu logischen Verknüpfungen und beobachtet das weiter und jetzt, wo es zu Problemen kommt, sagt er, ja, sind wir auf das Wohlwollen angewiesen. Ich frage mich, wo genau ist das die Metasprache?
Ja, vielleicht zwei Punkte. Das erste ist, dass Quine sich nie im Gegensatz, das ist klar, schon allein vom Two Dogmas Aufsatz her, dass er sich nie im Gegensatz zur Wissenschaft befindet, sondern Philosophie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Also das ist eine vollkommen andere philosophische Tradition, wie wir die kennen. Also nicht so dieser transzendentalphilosophische Standpunkt, wo das Empirische einen nicht so wirklich interessiert, an dem klebt ja auch ein bisschen das Etikett einer faulen Existenz, sondern man versucht Grundprinzipien herauszudestillieren. Das ist nicht Quines Überlegung, sondern versucht das wirklich zusammenzugehen. Deswegen habe ich das davor auch betont, dass er als Naturalist immer wieder betont, also die Naturwissenschaften sind das Parameter, also sind der Parameter, an dem wir uns halten müssen, weil das Zeug funktioniert eigentlich recht gut. Er fragt sich nur, warum. Dieses Principle of Charity klingt hier wirklich wie das Kaninchen aus dem Zylinder, dass er das annimmt. Es hat aber, Quine, glaube ich, wäre weit davon entfernt, aber sein Schüler Davidson hat das als quasi transzendentales Prinzip formuliert. Und wenn wir uns auf die Hermeneutik verlassen, also schauen Sie sich mal die Debatte zwischen Derrida und Gadamer an, wo Gadamer immer wieder sagt, in dem Moment, wo Sie, Herr Derrida, den Mund aufmachen, wollen Sie verstanden werden. Und ich kann nichts anderes annehmen, wie das, dass Sie mir irgendetwas Vernünftiges mitteilen wollen, all along. Natürlich, es wird Scherze, Ironie etc. geben, aber in einem kommunikativen Austausch müssen wir das ernst nehmen. Wir nehmen den anderen in einer gewissen Art und Weise ernst, dass er eben konsistente und in sich schlüssige Aussagen irgendwie fehlt. Und nichts anderes meiner Ansicht nach versucht, hier Quine rauszustreichen, dass wir um dieses Prinzip in einer gewissen Art und Weise nicht herumkommen. Vor allem, wenn wir eben durch diese Beobachtungssätze einen Fuß in die Tür kriegen wollen, müssen wir annehmen, dass da Jeremy Gabagai uns etwas sagen will. Also, man könnte ja auch statt Gabagai Bam-Euler irgendwie einsetzen und so. Es wird schwierig, ja. Aber auch dadurch wird etwas ausgedrückt. Und die Frage ist also, ob man da mit dem Principle of Charity irgendwo hinkommen wird. Also, man wird dann eben sehen, dass für Bam-Euler quasi immer, wenn was passiert, so Urleider oder so, sie sind nicht Wiener, ich auch nicht, aber wir verstehen einander irgendwie. Also wir proben so eine fast radikale Übersetzung gerade, dass da quasi klar wird, dass da jemand etwas sagen will und dass das nicht irgendetwas ist. Sind Sie ungefähr zufrieden?
Ja.
Gut, man könnte es irgendwie noch brutal auf den Punkt bringen, dass dieses Nachsichtigkeitsprinzip letztendlich so etwas wie eine Rationalitätsunterstellung ist. Also bei Davidson, diesen Aussatz radikale Interpretation, wenn Sie das Thema interessiert, können Sie das sehr, sehr präzise nachlesen, nämlich dass diese Rationalitätsunterstellung das unhintergehbare Prinzip allen Verstehens ist. Also wenn wir unserem Gesprächspartner nicht dieses Moment einer konsistenten und wahrheitimmanenten Aussagekraft zubilligen und quasi nicht Rationalität unterstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind seine Aussagen nicht verständlich. Das klingt jetzt härter wahrscheinlich, wie das der Fall ist. Ich habe versucht, hier ein Gegenbeispiel ins Rechnen zu führen. Wenn wir mit diesen Eingeborenen über Gabagai-Kaninchen sprechen würden und wenn er nichts oder kein Attribut, keine Eigenschaft zustimmen kann, was wir unter Kaninchen verstehen, also dass das ein Tier ist, dass es auf allen Vieren herumhoppelt, dass es lange Ohren hat, etc. Also wenn wir überhaupt keine Zustimmung erhalten würden, würden wir annehmen müssen, also dass wir von irgendetwas anderem reden. Wir würden nicht sagen, der ist dumm oder komplett irrational oder widerspricht sich permanent, sondern wir würden sagen, wir haben es noch nicht verstanden. Das heißt, dass wir immer wieder diese Konsistenz annehmen in unserem Verstehensvollzug. Also das ist wahrscheinlich auch interessant, dass spätestens mit Davidson diese postanalytische Philosophie in eine starke Nähe wieder zur kontinentalen Philosophie gelangt. Und derzeit sind in Deutschland, also den Georg Bertram habe ich schon ein paar Mal zitiert, aber auch Leute wie Sibylle Krämer etc. dabei, ganz stark eine Annäherung zwischen einer kontinentalen und angloamerikanischen Philosophie wieder zu versuchen und dieses Principle of Charity
ist quasi auch immer wieder so ein Anknüpfungspunkt, um hier einen gemeinsamen Konsens auszumachen. Gut, ich komme jetzt zu diesem vierten und abschließenden Punkt der Unbestimmtheiten. Die drei Momente finden sich so relativ verstreut in diesem Text. Ich werde das kurz versuchen aufzuzeigen, um was es sich da handeln kann. Wir haben im Grunde haben wir zwei von denen schon kennengelernt, nämlich oder eigentlich alle drei schon. Ich möchte das nur noch einmal ausdrücklich machen, auch als Counterpart, damit Sie für den Aufbau der Vorlesung verstehen, dass dieses Principle of Charity auf der einen Seite diese wohlwollende Interpretation da ist, dass diese Rationalitätsunterstellung aufrechterhalten bleiben muss. Nichtsdestotrotz bleibt hier ein offener Rest, der eben nicht zu eliminieren ist. Und das sind Punkte, die für Quine wichtig sind, die man aber auch jetzt, sagen wir, aus einer anderen Perspektive noch viel, viel stärker lesen könnte. Was ist damit gemeint? Quine hält fest, dass es so etwas wie eine Unbestimmtheit der Übersetzung gibt. Also die Übersetzung ist nie restlos abzusichern. Er behauptet sogar, dass es möglich ist, dass zwei Feldlinguisten losgeschickt werden und mit zwei vollkommen unterschiedlichen Übersetzungshandbüchern zurückkommen, ohne dass einer von beiden fehlerhaft gearbeitet hat. Und ohne, dass eben irgendwie empirische Bedingtheiten dazu geführt hätten. Also die haben quasi dasselbe Material in einer großen Fülle zur Verfügung gehabt, aber es ist trotzdem nicht möglich, sich eindeutig abzusichern. Das heißt, dass hier dieses Moment des Offenen bleibt und dass bestimmte Fragen letztendlich unentscheidbar sind. Das heißt, dass wir hier nicht mit einer absolut sicheren Übersetzung rechnen können. Also das ist der Punkt, warum also zwei Übersetzungshandbücher, die logisch inkompatibel sind, zwei Übersetzungshandbücher, die nicht übereinstimmen, ohne dass einer von den beiden schlampig gearbeitet hat. Man kann das positiv und negativ formulieren. Quine, glaube ich, wäre für die positive Formulierung, es gibt mehr als eine korrekte Übersetzung. Also erinnern Sie sich an die Duhem-Quine-These, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, mit empirischen Sachverhalten in einem Theoriegebäude umzugehen. Es gibt nicht die eine Möglichkeit, sondern wir haben es immer mit ganzen Systemen zu tun, die eben auch abgewandelt werden können. Die Begründung selbst liefert meiner Ansicht nach Quine hier nicht, aber er begründet etwas anderes oder zeigt etwas anderes auf, nämlich die Unbestimmtheit des Bezugs. Das haben wir schon kennengelernt. Und meines Erachtens hinkt dieses Beispiel mit Gavagai ein bisschen. Ich werde das jetzt versuchen auszubuchstabieren, obwohl ich weiß, dass ich ein bisschen verwirrt bin oder verwirrend wirke, wenn ich in Ihre Gesichter sehe. Nämlich, es wäre im Grunde ein zweites Übersetzungssystem vonnöten. Also Gavagai als ein Wortsatz eignet sich dazu nicht, sondern wir müssten quasi zwei logisch inkompatible Sprachsysteme entwickeln. Was ich mir gedacht habe, ist, wenn dieser Stein der Rosette, sagen wir, mit drei Sprachen wird es kompliziert, wenn der nur zwei Sprachen hätte drauf, also wenn der nicht dreisprachig wäre, kennen Sie den? Also wie die Hieroglyphen entziffert worden sind. Also irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts, glaube ich, war das, ist ein Stein gefunden worden, wo in drei verschiedenen Sprachen eine Inschrift drauf war und es war klar, dass quasi die Königsnamen, glaube ich, die Pharaonennamen irgendwie umgängig sind. Zwei der Sprachen waren, glaube ich, bekannt und eine die Hieroglyphenschrift nicht. Und das hat quasi Champignon hieß der, glaube ich, also Champignon oder so, ja, irgendwie, für einen Philosoph ist es unwichtig, quasi den Eingang zu diesem Stein der Rosette gefunden. Für Davidson wäre es möglich, also zumindest wenn nur zwei Sprachen drauf wären, glaube ich, dass wir hier mit zwei vollkommen unterschiedlichen Übersetzungen irgendwie herkommen. Das heißt, dass wir
inkompatible Übersetzungen anfertigen, ohne dass eine der beiden logisch inkonsistent, das heißt falsch wäre. Und ein Moment, wo das irgendwie klar wird, ist dieses Moment der Unbestimmtheit des Bezugs. Und zwar, das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass wenn quasi keine Differenz im Verhalten auftritt und wir von einer Reizsynonymität sprechen müssen, wenn Gabagai geäußert wird, können wir nie absolut sicher sein, ob jetzt dieses Einzelobjekt gemeint ist, die Klasse aller Kaninchen, also was ich davor mit Kaninchen dumm gemeint habe, Zeitsegmente des Kaninchens, Teile des Kaninchens, Verhaltensweisen des Kaninchens. Also das bleibt für Quine in einer bestimmten Art und Weise unbestimmt.
Man müsste dann aber überhaupt mal argumentieren, wenn quasi das Einzelobjekt und die Klasse immer reizsynonym sind, in dem Sinne, weil sonst müsste ich ja irgendwie einen Unterschied ausmachen können, weil das müssen eigentlich zwei verschiedene Dinge sein sollen.
Ja, Quine würde sagen, für uns sind das zwei verschiedene Dinge. Dort wird das aber nicht aufrechterhalten. Also das Beispiel, das er bringt, ist ein Halbbruder und Totengegenstand mit diesem Pelikan. Wo quasi jedes Mal, wenn ein Pelikan vorgehalten wird, der Ureinwohner affirmiert, das ist sein Halbbruder. Weil da bestimmte Theoriekonzepte im Hintergrund wären. Also das heißt, dass es nicht um quasi dieselbe Theoriesystematik im Hintergrund geht, sondern die können sich vollkommen anders artikulieren. Und dann hätten eben bestimmte Bezeichnungen trotz dieser behavioristisch beobachtbaren Reizsynonymität quasi andere Funktionen innerhalb dieses Systems.
Das ist das jetzt aber dann irgendwie schon wieder implizit die Inadäquatheit einer voraus.
Inadäquatheit würde ich nicht sagen, aber dass er aufzeigt, dass eben Reizbedeutungen vor dem Hintergrund einer Theorie so oder anders gedeutet werden können. Also es gibt hier nicht diese 1:1 Übertragung, weil dann würde er sich dieser ganzen Thematik nicht stellen müssen. Also das glaube ich ist der Beweggrund, den er versucht hier aufzuzeigen. Also das heißt, wir haben es mit einer Unbestimmtheit Übersetzung zu tun, die genau über diese Unbestimmtheit des Bezugs irgendwie klarer wird. Also das wird hier irgendwie meines Erachtens von ihm ins Feld geführt, dass eben eine Differenzierung bei der Reizsynonymität zwischen Einzelobjekt, der Klasse aller Kaninchen, Kaninchenteile, diese komische Kaninchenflieger, wenn die immer dabei ist, dass wir davon nicht mehr unterscheiden können. Also wenn wir wirklich dasselbe Verhalten immer haben und von einer Reizsynonymität sprechen können, können wir das nicht mehr weiter ausbuchstabieren und differenzieren. Also hier wäre jeder Essentialismus in einer starken Form nicht mehr möglich. Gut, ich lese nur noch, glaube ich, die zwei Sätze vor, wo Quine das behauptet. In diesen Fällen wären die Reizsituationen, die die Zustimmung zur Gabagai veranlassen, dieselben wie für Kaninchen. Zeigt man auf ein Kaninchen, also hier diese Hinweise und Definition und auch dieses Moment des Offenhaltens, das wir schon bei Wittgenstein gehört haben, also Paragraph 28 in den philosophischen Untersuchungen, zeigt man auf ein Kaninchen, so hat man auch ein Kaninchenstadium auf einem integralen Kaninchenteil, auf die Verschmelzung der Kaninchen, sowie auf die Manifestation der Kaninchenheit gezeigt. Also das bleibt nach Quine bei dieser Reizsynonymität offen. Als Fazit, ich habe das versucht irgendwie so stark zu machen, dass es keine direkte Korrelation zwischen sprachlichen Ausdrücken beziehungsweise das, was wir gemeinhin als Bedeutungsausdrücke verstehen und außersprachlichen Reizen gibt. Also diese Unbestimmtheit des Bezugs mündet in so etwas wie eine ontologische Relativität. Das, glaube ich, wird hier stark gemacht, um aufzuzeigen, dass es hier aber nicht um einen schlechten Relativismus geht, sondern dass Quine immer sehr pragmatisch argumentiert nach diesem letzten Punkt einer Unbestimmtheit wissenschaftlicher Theorien. Er betont dort auch,
dass das Verhältnis zwischen wissenschaftlichen Theorien und empirischen Belegen oder Tatsachen nicht restlos bestimmt ist. Also hier, ich habe hier stark von unbestimmt geschrieben, man müsste hier auch dieses Moment der Unentscheidbarkeit impliziert, etwas, was nicht eindeutig belegbar ist. Also im Übrigen, man könnte auch sagen, dass da in einer gewissen Art und Weise auch, glaube ich, Gödelsche Überlegungen eine Rolle spielen. Quine schreibt da Folgendes: In demselben Maße, in dem die radikale Übersetzung von Sätzen durch die Gesamtheit der Dispositionen zu verbalen Verhalten unterbestimmt ist, sind auch unsere Theorien und Überzeugungen im Allgemeinen durch die Gesamtheit der möglichen sinnlichen Belege auf immer und ewig unterbestimmt. Also da merkt man auch, warum jetzt für ihn die radikale Übersetzung so wichtig ist, weil dort dieses Moment der Unbestimmtheit des Bezugs deutlich wird, im Moment der Unbestimmtheit der Übersetzung, aber auch unserer Theoriegebäude. Also quasi durch dieses, sagen wir, sehr limitierte Szenario des Feldlinguisten zeigt Quine quasi auf, was die Konsequenzen von einem semantischen und epistemologischen Holismus sind, der sich eben mit diesen empirischen Fakten in der Art und Weise auseinandersetzen muss. Und diese Unbestimmtheit der wissenschaftlichen Theorien ist quasi das für ihn, glaube ich, Entscheidende, dann für epistemologische Überlegungen in weiterer Folge. Er wird aber daran festhalten, und das ist irgendwie interessant, dass es eben nicht in einen Relativismus mündet, sondern dass der Naturalismus für ihn nach wie vor eine starke ein starker Bezugspunkt ist, nämlich, dass zum naturwissenschaftlichen Wissen keine Alternative besteht. Das sind Herangehensweisen, die beispielsweise einer Tradition der Phänomenologie, also namentlich Husserl oder Heidegger, extrem widersprechen. In dieser analytischen Philosophie wird das aber stark forciert. Und die Begründung, die er liefert, ist eine relativ pragmatische, aber dass eben hier das Ganze funktioniert. Vorher möchte ich aber noch ins Feld führen, das ist ein Beispiel, das er auch bringt, dass wir eben auch in unserer Wissenschaftsgeschichte durchaus mit mehreren wissenschaftlichen Theorien umgehen oder umgehen können, die in sich logisch konsistent sind, die sich aber einander ausschließen, die sich beide auf empirische Belege stützen, aber im starken Sinne nicht kompatibel sind. Und ein Beispiel, das er bringt mehrere, nicht in dem Text, in anderen, also ein bisschen mehr habe ich schon gelesen, nämlich der Unterschied zwischen der riemannschen und euklidischen Geometrie. Was genau das ist, da bin ich mathematisch überfragt, aber dort findet Quine quasi Überlegungen, wo klar ist, dass die euklidische Geometrie nicht die einzige Möglichkeit ist, geometrische Phänomene irgendwie zu beschreiben, sondern dass es eben auch Möglichkeiten gibt von Riemann her, die aufzeigen, dass es hier alternative und in sich vollkommen konsistente Überlegungen gibt, die ein zweites System etabliert haben. Gut, so viel von meiner Seite. Gibt es Fragen oder Bemerkungen noch? Ja? Ja. Wenn ich ihn recht verstanden habe, also wenn sich jemand besser bei Davidson auskennt, dann soll er sich ruhig oder soll sie sich ruhig zu Wort melden, ist, dass das Einzige, das uns irgendwie ermöglicht, eine radikale Übersetzung vom Stapel laufen zu lassen, das heißt, Fuß in die Tür zu kriegen, sind diese Beobachtungssätze. Und die sind natürlich keine abstrakten Begriffe, sondern das müssen Momente sein, die intersubjektiv beobachtbar sind, wo sich eben in einer begrenzten Situation plötzlich irgendetwas mutiert. Dadurch hat man quasi die erste Möglichkeit, einen Fuß reinzukriegen. Er versucht dann zu erläutern, worum es bei der Affirmation und Negation geht, beziehungsweise bei diesen logischen Verknüpfungen.
Und das wäre quasi das ein, das Ticket in eine andere Sprache. Also ausgehend von diesem Nexus zwischen nicht-verbalen Reizen und verbalen Äußerungen. Also von dem her wird für ihn Sprache verstehen.
Und
also, seine Rückfrage wäre, dass wenn wir es nur mit abstrakten Überlegungen zu tun hätten, die nicht nur subjektiv beobachtbar sind, also wenn wir dieses empiristische Moment fallen lassen, finden wir nie Eingang in eine andere Sprache. Also das sind seine Überlegungen. Das heißt, dass wir seine empiristische Position letztendlich niemals gänzlich hinter uns lassen können. Also deswegen bleibt, also ich habe das ja, das ist ja total witzig, wenn man sich anschaut, als was Quine alles etikettiert wird, als Empirist, Behaviorist, Holist, Naturalist, Physikalist. Also man muss diese Momente irgendwie bei ihm zusammendenken, dieses Spannungspotenzial sehen. Das macht ihn aber auch so interessant. Nur im Hintergrund, wenn man eben Geheimcodes hat, ohne dass man irgendwie, also wenn man überhaupt nichts weiß, nicht mal welche Sprache dort gesprochen wird, wenn man keinen externen Bezug hat, der außerhalb dieses Sprachsystems irgendwie greifbar wäre, dann würde man da nie einen Fuß in die Tür kriegen. Sonst noch Fragen? Na gut.
Vielleicht noch kurz, das fällt mir gerade mal ein, bei dieser Funktion der Beobachtungssätze, denken Sie bei Locke an die einfachen Ideen. Bei Locke war es ja auch so gewesen, dass er versucht, also wo gibt es diesen Connex eigentlich unsere Ideen, sondern woher gelangen zu sagen, wie bilden wir unsere Begriffe, woher kommen unsere Erfahrungen? Da gibt es die einfachen Ideen und da gibt es gewissermaßen einen mehr oder weniger direkten Konnex zwischen der Welt, auf der einen Seite sowas wie Rot wäre eben eine einfache Idee zum Beispiel, die dann mehr oder weniger dann sagen, unmittelbar erfahren aus diesen einfachen Ideen bilden wir uns dann eben komplexere Ideen. Also bei Locke hätten letztendlich diese einfachen Ideen eine ganz ähnliche Funktion, auch wenn es meistens eher dann distanziert von der Locke'schen Position. Und die Funktion wäre ganz ähnlich, wenn ihr auf der einen Seite habt, diesen Konnex zur Welt über die einfachen Ideen, aus denen bilde ich natürlich sozusagen komplexere Ideen, die dann eben auch mehr oder weniger arbiträr zusammengestellt werden. Aber das ist eben auch eine Frage, die sich Quine stellt. Also wo kriege ich diesen Konnex hin zwischen meiner Sprache auf der einen Seite und eben der Welt auf der anderen Seite? Und eben, dass klar wird, dass natürlich dann auch noch zu dem Ergebnis kommt, dass genau bei solchen Begriffen, also sogenannten gemischten Modi, wie Freiheit oder Ehebruch oder Vatermord oder Inzest, dass das mehr oder weniger historisch-kulturell bedingte, beliebige Zusammenstellung einfacher Ideen sind. Das passt auch relativ gut auch wieder rein in dieses Quine'sche Konzept, dass natürlich sehr unterschiedliche Theorien entwerfen kann und auch sehr unterschiedliche komplexe Begriffe bilden kann, die aber letztendlich dann doch in irgendeiner Form sozusagen noch zumindest, wenn auch nur relativ, aber in irgendeiner Form anschließbar sind an die reale Ausbildung.
Vielleicht könnte man als Gegensatz auch, damit Sie irgendwie Zusammenhänge noch darstellt. Bei Herder haben wir natürlich auch dasselbe Problem gehabt. Wie kommen wir zu dieser Schnittstelle zwischen Sinnlichkeit und verbalen Äußerungen? Dieses Blöd, dieses Scharf, dieses Innerliche, das merkt dort, was quasi hier in einer anderen Art und Weise eine Rolle spielt, ist nämlich dieser holistische Hintergrund. Also das gesamte Sprache spielt eine wesentlich größere Rolle bei Herder und wir gesehen sind das quasi letztendlich immer noch. Also steht so eine Namenstheorie der Bedeutung im Hintergrund, dass wir eben zu einzelnen Gegenständen etwas zuordnen und das sukzessiv sammeln. Für Quine wäre das immer schon vor dem Hintergrund einer gesamten Sprache, wo sich eben empirische Bedeutungen sedimentieren, beziehungsweise wo wir uns eben mit denen auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, also unabhängig, wie man zu dieser analytischen oder postanalytischen Philosophie steht, was man mitnehmen kann, ist es ein Moment der Offenheit der Sprache, der Unbestimmtheit, die offensichtlich konstitutiv und wichtig für Sprache ist und die sich eben nicht letztendlich auf einen eindeutigen Nenner bringen lassen kann. Und auch dieses Moment, wie eben nicht-verbale und verbale Momente sich aufeinander beziehen. Und das wird irgendwie forciert, um eben zwar einen Holismus zu postulieren, aber einen nicht-reduktionistischen Holismus, nämlich dass das eben nicht in formale, bloß systemimmanente Gegebenheiten abrutschen kann. Wir werden das nächste Mal mit Saussure eine ganz starke Position eines Holismus kennenlernen und da natürlich von Quine her die Frage auch stellen können, schafft es uns Saussure plausibel zu machen, dass es eben nicht formalistische Momente in diesem Holismus sind. Und wir werden sehen, dass Weiterentwicklungen vor allem bei Merleau-Ponty, aber auch bei Jacques Derrida eben auf diese Fragen versuchen noch einmal einzugehen. Gut, wenn es keine Fragen gibt, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Tag.